Moin Internet. Ihr hört Folge 201 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir heute im digitalen Gemeinschaftsraum Wiebke Weigel. Hallo Wiebke. So, jetzt hatten wir letzte Folge, Folge 200, dementsprechend Folge 201, wir machen alles komplett neu. Na, ist klar, wir erfinden uns komplett neu jetzt, nichts ist mehr so, wie es war, denn wir stellen jetzt nicht nur Spiele vor und haben ein Leckerlevel-Segment, sondern wir haben ein Leckerlevel-Segment und stellen Spiele vor. Also wir machen quasi alles komplett neu, ne? Ihr wisst Bescheid, ihr seid jetzt up to date. Fangen wir natürlich trotzdem, wie immer, mit den Spielen an, so ein bisschen, Routine braucht man dann ja schon noch, ne, mit drin, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Genau, und ich würde einfach sagen, wenn du Lust hast, fang doch direkt mal an mit deinem ersten Spiel.
Oh, okay, dann mache ich das am besten noch in der Reihenfolge, in der ich die gespielt habe, weil die aus gutem Grund in der Reihenfolge gespielt wurden. Mhm. Und zwar ist mein erstes Spiel von Zorki Studios eine Visual Novel. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass das erste Spiel, was ich besprochen habe, als ich eigentlich wieder zu Lost Levels zurückkam dieses Jahr, meine erste Visual Novel war. Ja. Und jetzt habe ich wieder eine gespielt.
Und jetzt bist du hooked einfach.
Ja, aber die hat mich fertig gemacht. Okay. Und zwar Zorki Studios, I'm Making a Monster. Und ich kann über den Inhalt gar nicht so viel sagen, weil das nur so 30 bis 40 Minuten lang ist. Und ich will jetzt auch nicht dann zu viel vorwegnehmen. Man kann es mehrmals spielen, definitiv. Ich bin dafür nicht emotional bereit, so wirklich innerhalb des gleichen Tages. Und zwar spielt man kann den Namen selber zuordnen, man kann auch Gender etc. selber aussuchen, aber bei mir war es der Standardname, also Orif Sonnet und She-Her. Und Orif hat magische Kräfte und ist Wissenschaftlerin. So, es wird nicht weiter definiert, aber es ist so relativ vage gehalten. Im Endeffekt, was auch immer sie bauen will oder machen will, kann sie. Und Orif hat zum Anfang der Story seit gut einem Monat ihr Zimmer nicht verlassen. Und ihre Freunde kommen immer vorbei, um zu checken, was los ist. Und das Erste, was sie macht, als sie dann eigentlich mal ihr Zimmer verlässt und beinahe ohnmächtig wird, weil sie so lange nichts gegessen und getrunken hat, ist sich an einen Tisch setzen und Pläne schmieden. Und so typisch, so ein kleines bisschen Genie-mäßig, entsteht auch pures Chaos, lauter Zettel. Sie schreibt so vor sich hin. Es ist unglaublich schön gemacht, dieses Spiel. Die Musik ist auch einfach unfassbar schön. Und am Ende hat sie dann einen Heureka-Moment. Sie weiß jetzt, was sie machen muss, damit alles wieder gut wird. Und dann kann man selber immer so aussuchen, was ihre Einstellung dazu ist. Ist es jetzt ein versöhnlicher Moment? Ist es was Gutes? Ist es was Böses? Und die Frage ihrer besten Freundin, die gerade da ist und versucht, ihr was zu essen zu machen, ist, was ist denn der Plan? Und ich habe mich dafür entschieden, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, I'm making a monster. Ich baue ein Monster. Und der Rest der Geschichte ist ein wenig, dass man sich immer entscheidet, welche Teile des Monsters man als nächstes baut und wie man sie baut. Möchte man mehr auf das Technische gehen? Möchte man, anscheinend ist sie Necromancerin, möchte man Tiere oder ähnliche Sachen verwenden, um das Monster zu bauen? Oder möchte man Pflanzenmagie verwenden? Und jedes Mal, wenn man einen Teil baut, rechnet sie sich selber so vor, wie lange sie jetzt braucht für diesen Schritt. Und sie hat halt diesen Drang, unbedingt fertig zu werden. Und dieses Monster muss fertig werden. Das ist jetzt die Arbeit ist das Wichtigste, darauf muss sie sich fokussieren. Und zwischendurch versuchen ihre Freunde aber immer wieder, sie mal ein bisschen außer Haus zu bekommen. Oder dafür zu sorgen, dass Orif einfach wieder mehr sie selbst ist und nicht nur an der Arbeit sitzt. Und man kann sich dann immer entscheiden, ob man die Freunde abblockt oder ob man sagt, ja, okay, ich komme jetzt halt mal mit oder ja, ich helfe dir. Und ich habe immer so ein bisschen so den Mittelweg gemacht oder wenn ich das Gefühl hatte, hey, es ist gerade beschrieben, sie hat eventuell einen Durchbruch, dann habe ich mich dafür entschieden, weiterzuarbeiten. Und der Hintergrund der Geschichte ist, dass Orif jemand sehr Wichtiges verloren hat und die Arbeit ist die einzige Art, wie sie mit ihrer Trauer umgehen kann. Und diese ganze Geschichte ist dann im Endeffekt, wie sie versessen sich in diese Arbeit stürzt, um sich davon abzulenken, dass sie sich, ich kletter kurz den Hund weg.
Das ist okay, das ist eingeplant.
Wie sie sich ob sie es schafft, sich von ihrer Trauer abzulenken, indem sie sich so in die Arbeit stürzt und alles andere aber vergisst und alle anderen Beziehungen, die sie hat und alles andere verliert, oder ob sie dann irgendwann wieder anfängt, sich mehr auf ihre Community zu verlassen und ein bisschen zu sagen, okay, ich habe jemanden verloren, wer ist für mich da? So. Und die Details, wie das dann aber erzählt wird und welche Entscheidungen du triffst und was das dann für Auswirkungen hat oder auch wie damit umgegangen wird, wen sie verloren hat und was passiert ist, fand ich unfassbar schön und sehr, sehr gut gemacht. Viele der Kommentare sind, dass Leute dann total fertig waren und halt geheult haben. Ich war zu abgelenkt davon, dass ich das Spiel und die Art, wie es erzählt wurde, so gut fand. Ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal wieder spiele und vielleicht dadurch dann auch weiß, in welche Richtung ich mich mehr lehnen möchte, um einfach mal zu gucken, was dann passiert, dann wird es einen vielleicht nochmal mehr hitten. Aber ich fand es auch so schon eine sehr gut erzählte Geschichte. Ich bin allgemein, gerade so bei Visual Novels, ich werde sowieso schnell pinsig, wenn das Narrative nicht so gut geschrieben ist oder wenn irgendwelche wenn so viel auf Phrasen sich verlassen wird oder weiß ich nicht. Und das war hier halt nicht so und es war wirklich schön erzählt und auch die Art, wie ihre Freunde dargestellt wurden, war nicht übermäßig, also es war nicht so, ich schmeiß dir eine Person vor, zu der du keine Beziehung hast, aber ich musste jetzt ganz schnell ganz viel Infodump machen, damit die für dich wichtig ist, sondern es war einfach in den Kleinigkeiten, wie sie mit ihr gesprochen haben oder so, so rund gemacht, dass ich trotzdem innerhalb dieser 30 Minuten mir dachte, oh ja, okay, gehe ich schon wieder nicht ans Telefon, wenn Corey anruft oder so. Also ich habe selber schon angefangen zu überlegen, was möchte ich machen? Und ich fand es wirklich, wirklich schön. Und am Ende ist ein Mission Statement, was ich auch ganz cool fand. Das ist in Toronto entstanden. Und sie betonen dann halt im Endeffekt, dass natürlich auch Toronto auf gestohlenem Land ist, etc. Und dass die ursprünglichen Communities dort eine ganz andere Herangehensweise an Community hatten und an das, wie man das Land teilt oder wie man Schmerz teilt oder wie man Freude teilt. Und dass wir dadurch, dass wir heutzutage teilweise verlernen, uns auf unsere Community zu verlassen, gerade in solchen schwierigen Momenten dann verloren sind. Und dass sie im Endeffekt diesen Aspekt wieder betonen wollten. Und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, kann das unterschiedlich ausgehen, das Spiel. Und ich fand die, excuse me, das war mein Hund, der kurz die Kamera gedupst hat, weil er auch immer das jetzt gerade guckt. Das ich fand die Enden nachvollziehbar. Also sie kamen nicht abrupt, es wirkte einfach nicht so von wegen, wir müssen jetzt Message haben, sondern sie haben halt das aus ihren Charakteren und aus den Entscheidungen, die man getroffen hat, wirklich gut gemacht. Sprachlich fand ich es auch, wie gesagt, wirklich schön geschrieben. Grafisch fand ich es unfassbar schön. Es sind so ein paar kleine Mechanic-Issues drin, dass man ja am Anfang den Namen auswählen kann und das Gender auswählen kann und dann natürlich theoretisch sich die Verbform ändern müssten und die Pronomen durchgängig ändern müssten. 90% der Zeit ist es auch richtig. Aber es gab so ein, zwei Stellen, da hat man gemerkt, okay, da war der Placeholder nicht richtig verlinkt, da hat das sich jetzt nicht geändert oder da ist dann das Verb nicht richtig mit konjugiert worden. Aber das war... Dadurch, dass ich an sich dieses Spiel so schön fand und die Message so schön fand, hat es mich ausnahmsweise mal nicht total genervt, wenn irgendwie sowas aufgetaucht ist. Und ich glaube, allein das sagt schon das sollte man sich einfach mal angucken. Es sind halt auch wirklich nur so 30, 40 Minuten, wenn man es vielleicht nochmal anders spielen möchte, gucken möchte, was dann passiert, dann sind es vielleicht, das ist eine Stunde sein, aber ja.
Ja, ich finde es auch, also gerade weil du es visuell auch angesprochen hast, ne? Also einmal richtig schön. Cool, dieser Look von diesem strukturierten Papier, wo irgendwie alles so ein bisschen so Wasserfarb, aquarellmäßig drauf gemalt ist.
Es hat halt den Look von ihren Notizen, glaube ich. Also man sieht halt, wie sie die Welt sieht, wenn sie ihre Pläne macht oder ihre Skizzen. Und ich fand auch, dass die Leute dargestellt wurden, etc., hat sich ein bisschen verändert, je mehr ich mich mit denen tatsächlich beschäftigt habe. Also ich fand sie am Anfang, also es ist immer statisch, aber am Anfang fand ich, hat sich, was auch immer ich gesagt habe, nicht so ausgewirkt. Und je mehr ich mich mit ihnen aber dann vielleicht doch mal auseinandergesetzt habe oder gesagt habe, ja, okay, wir können uns heute unterhalten oder so, desto eher haben sich die Mimiken auch mal verändert. Und das fand ich auch wieder irgendwie schön. Es ist unfassbar hübsch.
Ja, das ist wirklich richtig, richtig cool. Ja, und das war ja auch so ein bisschen in den letzten Folgen immer wieder so Thema, dieses Thema Hyperindividualismus und Verlust von Community und so. Und deswegen, natürlich immer cool, wenn es Spiele gibt, die das auch irgendwie so ein bisschen einfach so mit ansprechen, weil das, ich finde es halt schon auch so irgendwie so eins der wichtigsten Themen unserer Zeit halt irgendwie ist. So. Ja. Und wenn die es dann auch noch irgendwie auf so eine anspruchsvolle Art machen, ne? Weil ich meine, so ein Visual Novel, theoretisch gibt es ja irgendwie diverse Spiele-Engines, wo man es wahrscheinlich relativ schnell das irgendwie zusammenbauen kann, weil letzten Endes ist es ja in Anführungsstrichen nur Text und irgendwelche Auswahlflächen, die du voneinander verknüpfen musst. Da gibt es ja diverse, Spiele-Engines, die halt auch genau darauf ausgelegt sind, einfach so Zustände miteinander zu verknüpfen. Und dann irgendwie dazu irgendwie einen Text abzuspielen. So, ob es jetzt irgendwie Bitsy ist oder hier Ink von Inkel, das ist ja auch so aufgebaut. Genau, und wenn man dann halt irgendwie, das ist halt einfach so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, so eine weiße Leinwand. So. Und wenn man dann irgendwie sich, also das halt einfach so, wie soll ich sagen, darauf dann irgendwie so ein wirklich konsistentes Bild malt, um mal in der Metaphorik zu bleiben, irgendwie, weil das Spiel, wenn man sich die Screenshots anguckt, ich glaube, das hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert, so, ne, weil es ist einfach sehr, also es ist natürlich jetzt nicht irgendwie das erste Mal, dass jemand digitale Zeichnungen macht, die dann so aussehen wie, weiß ich nicht, auf einem Stück Papier oder so. Aber ich finde, das ist schon sehr ästhetisch einfach auch ansprechend. So allein aus den Screenshots irgendwie ersichtlich, finde ich.
Ja, total. Ja. Ich glaube, es hat wirklich auch Wiederspielwert. Also ich habe vorher mir extra nicht so viele Sachen angeguckt, weil ich halt nicht gespoilert sein wollte, was vielleicht die... Also ich hatte gesehen, dass es sowieso relativ kurz ist, deswegen wollte ich jetzt nicht irgendwie schon Teile der Story vorher sehen. Und danach habe ich mir dann aber ein paar von den Bildern angeguckt. Aber da sind so viele Sachen, wo ich gesagt habe, oder wo ich Verabredungen abgelehnt habe oder Gespräche abgelehnt habe, die ich mir wirklich gerne eigentlich nochmal angucken wollen würde oder hören möchte, wie das, was das jetzt dann für mich bedeutet. Oder genau das Gegenteil. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn man das Gegenteil macht, dass das Spiel dann dunkler wird. Ich habe nämlich so ein paar Screenshots gesehen, die gingen in eine ganz andere Richtung, als es sich bei mir entwickelt hat. Ich muss dazu sagen, ich hatte kein gutes Ende. Das hat wahrscheinlich die emotionalen Hammer bei mir noch extra mitgebracht. Aber
Und auch weil das du viel gearbeitet hast bestimmt so, ne? Du hast viel zu viel gewerkelt.
Ich hab mit Absicht beides gemacht. Ich wollte wissen, was passiert, wenn man beides versucht, aber beiden nicht gerecht werden kann quasi. Und das ist ja auch das Ding, wie viele Spiele dir sagen, dass sie unterschiedliche Enden haben und am Ende ist es halt so, ja, Holzschnitt. So, ja, okay, irgendwie passen meine Entscheidungen in dieses Ende rein, aber nicht so richtig. So. Und ich hätte nicht gedacht, dass bei dieser Visual Novel, die 30 Minuten dauert, mein Ende offensichtlich mitbedacht wurde. Also, dass dieser Mittelweg mitbedacht wurde und das Ende wirklich gut geschrieben war dafür. Und deswegen möchte ich gerne dann die anderen Varianten noch sehen, weil
ja,
ich glaube, das ist es wert. Ich glaube, das ist eine sehr schöne und gute Geschichte, die da erzählt wird. Ja.
Ja. Klingt doch sehr gut. Und ja, kostet nicht mal einen Zehner. Man kann auch die Demo runterladen, den Prolog. Ja. Wobei der wahrscheinlich dann nur so 5 Minuten wahrscheinlich vermutlich geht, wenn das ganze Spiel nur so 30 Minuten ist.
Ich habe den extra noch nicht gespielt, weil ich ein bisschen Angst habe, dass der Prolog, also gerade weil es Prolog heißt, ich habe Angst, dass der noch 1-2 Sachen von vorher mit beantwortet, die das Hauptspiel nicht beantwortet.
Okay.
Ich spiele den einfach nochmal und dann kann ich es bei uns in Discord schmeißen, ob ich empfehlen würde, den zu spielen oder nicht. Weil man hat zwar relativ schnell, glaube ich, auf dem Schirm, was ungefähr passiert ist, aber die eigentlichen Antworten bekommt man wirklich so in den letzten 10 Minuten, würde ich sagen, oder so. Und ich glaube, wenn der Prolog das auch nur teilweise spoilert, nimmt das ein kleines bisschen was von der Entwicklung weg.
Ich verstehe. Okay. Also, naja, vielleicht einfach das Spiel kaufen und dann den Prolog spielen, mal andersrum machen, ne? Genau wie wir mit ab Folge 201 einfach mal so komplett was Neues machen. Warum nicht?
So.
Ja, kommen wir zu meinem ersten Spiel. Wir bleiben so ein bisschen I'm Making a Monster. Monster spielen da auch eine Rolle auf jeden Fall, aber weniger im übertragenen Sinne, wie ja wahrscheinlich in I'm Making a Monster, sondern eher so im tatsächlichen Sinne. Und zwar geht es um das Spiel Photomaly. Wahrscheinlich Photomaly, weil es ein Portmanteau ist aus Photography und Anomaly. Oder Anomaly. Also Photomaly. So. Nach diesen Wortfindungsschwierigkeiten steigen wir ein. Und zwar ist es ein First-Person-Horror-Spiel von einem Solo-Entwickler namens Enes Tural aus der Türkei. Und folgt natürlich, wenn man sich die Screenshots anguckt, sieht man direkt, es folgt dem klassischen PSX-Horror-Trend. Also PlayStation 1-Grafik, grob aufgepixelt und eben Horror-slash-Mystery-Elemente. Und die Ausgangslage ist eigentlich relativ schnell erzählt. Man arbeitet in einem Fotostudio, das man von seinem Vater geerbt hat. Und das ist, naja, sagen wir so, es hat schon bessere Zeiten gesehen, ist alles so ein bisschen runtergekommen, ist alles so ein bisschen, Alt-Ostblock-Vibes gefühlt, also alles so ein bisschen, so eine ganz olle Tapete, irgendwie so ein halb kaputtes Bett, wo man drauf schläft, draußen in der Gasse ist irgendwie, neben einem Müllcontainer steht so ein Van, wo Free Candy draufsteht, also alles so ein bisschen sehr creepy. Also schon von der Grundstimmung her, wobei der Anfang noch gar nicht so super creepy ist. Es ist halt irgendwie, weil der halt auch die Aufgaben beinhaltet, die man halt einfach hat, wenn man ein Fotostudio hat. Das heißt, es kommen halt Leute rein, die wollen ihr Foto geschossen bekommen. Zum Beispiel, ich brauche ein neues Passfoto, ich bringe bald ein Album raus, brauche irgendwie ein Foto fürs Cover, oder weiß ich nicht, ich brauche für meinen Online online gibt es noch nicht, das spielt eher so in den 2000ern, würde ich sagen, wenn man sich das Equipment so anguckt, das da benutzt wird. Naja, aber genau, so ganz normale Aufgaben, sage ich mal. Und dann fängt es natürlich an mit so einem klassischen Ding, was ja so viele Spiele haben, die, sage ich jetzt mal, in die Richtung gehen. Es ist eine Arbeitssituation, eine ganz normale, die halt dann so ein Mystery-Horror-Touch bekommt. So, ne? Also da gibt es ja zum Beispiel, was mir halt einfällt, sowas wie Chiller's Art. Das sind ja auch immer so ganz kurze Episoden, sage ich mal, wo man einmal dann zum Beispiel auch in so einem japanischen Convenience Store arbeitet und das dann auch irgendwie so halt erstmal Regale einräumt und irgendwie Sachen putzt und dann aber halt so ein Horrorelement reinkommt. Das ist hier halt auch ähnlich. Es fängt an, dass dann am Anfang so ein bisschen die Lichter flackern und dann geht die Sicherung raus. Dann muss man halt irgendwie raus aus der Hintertür, die so ein Vorschiebeschloss hat, so. natürlich auch schon mal so ein bisschen, ne, also dieses Schloss und drumherum sind irgendwie so Kratzspuren an der Tür, so okay, vielleicht nicht ganz mit rechten Dingen alles zugegangen hier und da muss man halt raus und macht irgendwie den den Schalter irgendwie wieder hoch und dann ist da um die Ecke, kommt so ein kleiner Jumpscare, so ein Clown irgendwie mit so einem passenden Sound dazu, der so in die Ecke guckt. Genau, da merkt man relativ schnell, dass es eben nicht nur um das Fotos machen geht, sondern da, also allein da kommen auch schon so weirde Charaktere auf jeden Fall auf dich zu. Ne? Also es ist irgendwie dann so, weiß ich nicht, da kommt dann irgendwie so ein Typ rein, der meint, der so ganz schlenkerig läuft auf meinem, der sagt dann auf meinem vermissten Plakat, ist irgendwie ein schlechtes Foto drauf, mach doch mal ein besseres dafür. Ich denke so, okay, du bist auf einem vermissten Plakat und möchtest aber, dass das durch ein anderes Foto ersetzt wird, okay, irgendwie schon weird, creepy. Oder irgendwie so ein Mann, der reinkommt, der so ein, sieht man noch auf dem Hero-Image, Header auf der Steam-Seite, dieser Mann, der so ein extrem breites Grinsen hat, mit gefühlt 500 Zähnen und so, ne? Der dann sagt, hier, ich möchte gerne ein Foto machen, weil ich irgendwie, also meine Frau ist irgendwie weg. Und falls sie doch wiederkommt, möchte ich irgendwie ein schönes Foto für sie haben, das ich irgendwie schenken kann. Dann fotografiert man ihn, scannt das ein, weil das ist so die Routine, ne? Man macht ein Foto mit der Kamera, steckt sie an den PC, dann lädt man das Foto irgendwie runter, dann muss man irgendwie, man hat quasi eine Vorgabe, in welchem Format man das ausdrucken soll und wie oft. Dann druckt man das und packt es in den Umschlag, gibt es den Leuten, dann bekommt man Geld, ne? Und dann kann man sich davon Equipment kaufen oder neue Tinte, Umschläge, Papier, eine Softbox oder so, genau. Und in dem Fall zieht man das Foto rüber und dann ist quasi eine Frau zu sehen auf diesem Bild. Und dann guckt, und dann ist es halt so, okay, irgendwie weird. Und dann wird man angesprochen von dem Typen und er meint so, ist irgendwas komisch? Du guckst irgendwie so komisch, ne? Und dann kann man entweder lügen und sagen, nein, alles okay, oder sagen, ja, irgendwie ist da eine Frau drauf. Und dann, je nachdem, was man sagt, wird ein bisschen anders reagiert. Und das suggeriert so ein bisschen, dass, wie man sich entscheidet, das Spiel verändert. Habe ich noch nicht so mitbekommen, dass da irgendwas in die Richtung passiert, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht, wie lang das Spiel ist, aber ich schätze mal, es ist nicht allzu lang, ehrlich gesagt. Also da ist noch, das ist noch die Frage, ob diese Entscheidungen wirklich was beeinflussen oder ob es mehr so, weiß ich nicht, so eine Motivation hervorrufen soll, einfach drüber nachzudenken, was man macht, ohne dass wirklich was passiert. So. Und dann kommt halt zum Beispiel auch so ein Typ rein, der dann irgendwie so das Offenschild an deiner Tür umdreht, der hat so ein verpixeltes Gesicht und hier, so einen schwarzen Anzug an hier. Wir haben schon mit deinem Vater zusammengearbeitet. Ich hoffe, wir können mit dir auch wieder zusammenarbeiten. Hier ist eine Filmrolle. Erzähl niemandem von, was da drauf ist. Und dann kannst du in einem Hinterzimmer, kannst du eben auch dann so Analogfotos entwickeln. Und das sind halt dann irgendwie so Aliens drauf. So, also irgendwie so ein Regierungsdude. Und also da ist natürlich, ist halt so sehr viel Mystery drumrum. Und jeden Tag werden halt die weirden Ereignisse mehr, wie man es halt so kennt, ne? Also zum Beispiel steht da auch so eine Schaufensterpuppe in diesen Räumlichkeiten, eh schon creepy. Die hat ein richtig creepy Gesicht. So. Und bewegt sich. Also sie bewegt sich, also so typisch, keine Ahnung, man dreht sich um, dann steht die ganz woanders, so, ne? Genau. Und ja, da vielleicht so ein kleiner Spoiler, also von so einer Sequenz, die später noch kommt, die ich aber auf jeden Fall erzählen wollen würde, weil es auch ein bisschen zeigt, was halt eben noch so passiert neben diesem Standardablauf, Fotos machen, Fotos ausdrucken, Geld einnehmen etc. An einem Abend, wenn man eben schlafen geht, dann findet man sich in so, also eigentlich literally den Backrooms wieder, ne? Also einfach so Räumlichkeiten, wo eine gelbe Tapete drauf ist, wo nicht klar ist, wo sie genau hinführen, also alles ein bisschen leer und man hört immer nur so ein Trippeln. Und das erste Mal, wenn man dieses Trippeln hört und es kommt näher und weiß nicht, okay, was ist da jetzt irgendwie los? Dann wird man von dieser Puppe überfallen. So, und dann gibt es einen kurzen Jumpscare, so, und die wird quasi von dieser Puppe um die Ecke gebracht, sage ich mal. Und dann findet man raus, auch so ein bisschen klassisch, ne, wenn man die Puppe anguckt, bewegt sie sich nicht. Wenn man wegguckt, bewegt sie sich. So, das heißt, du musst immer sie im Blick haben und dann musst du halt so drei Leiterteile aufsammeln, damit du zu einer Kamera kommst. Mit der Kamera kannst du sie dann so stunnen vorübergehend, dass du halt ein paar Sekunden hast, wo du einfach dann auch ihren Rücken zudrehen kannst und trotzdem laufen kannst. Und dann musst du den Ausgang eben finden und da noch über so eine, das ist auch so ganz klassisch, es ist irgendwie so ein Grid aus so Längs- und Querbalken, wo du drüber balancieren kannst und du musst aber ein Foto von denen machen, weil nur so siehst du, welche du wirklich was halt eine Illusion ist, wo du halt irgendwie runterfällst und wo du drüber laufen kannst. Und das musst du halt irgendwie dann balancieren mit auf die Puppe gucken, die Puppe fotografieren, dieses Foto hochhalten, wo das eben gezeigt wird. Und genau, das ist halt so einer von diesen oder eins von diesen Segmenten, wo du eben nicht dieses Standardding hast. So ein bisschen das Problem ist, ich weiß noch nicht so genau, wo das Spiel hin will. So. Der Spannungsbogen ist relativ flach, weil man, sobald man den ersten Jumpscare hat, weiß man, okay, das ist ein Spiel, da gibt's Jumpscares. So, ne? Da gibt's nämlich unerwarteten Sachen, da kommen irgendwelche, weiß ich nicht, Monster aus irgendwelchen Bildern raus oder irgendwelche Schreckmomente und so. Und das ist auch alles nicht neu. Deswegen, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von dem Spiel halten soll. Ich finde die Idee halt cool, mal so, also diese so Horror-Job-Simulationen gibt es ja, wie gesagt, viele, aber so ein bisschen, dass man auch wirklich auch noch was Ernsthaftes zu tun hat, also irgendwie mit dem Fotoschießen und irgendwie Equipment nachkaufen und sowas, dass man schon so ein Beschäftigungsloop hat, finde ich schon ganz cool daran. Aber die Story trägt sich für mich noch nicht so. Also ich weiß noch nicht so, was jetzt irgendwie so mit dem Vater passiert ist zum Beispiel. Und ob ich überhaupt so großes Interesse daran habe, das rauszufinden, weiß ich auch noch nicht so, ehrlich gesagt. Das heißt, es könnte sein, dass dieses Spiel dem Podcast-Fluch zum Opfer fällt. Mal gucken. Vielleicht gucke ich auch einfach mal, wie lang Leute für das Spiel gebraucht haben. Wenn es irgendwie so, weiß ich nicht, 3 Stunden lang ist, dann kann man es ja mal irgendwie spielen, so, ne? Aber genau, also da bin ich noch nicht so wirklich sold, was das Spiel angeht.
Ist dir mal aufgefallen, dass du jetzt schon mehrmals so Spiele gespielt hast, wo du im Endeffekt einen Job hast in einem creepy Laden und creepy Leute zu dir kommen und du irgendwelche Sachen rausfindest? Das war letztens schon mit diesem Post-Ding.
Ah ja, stimmt. Letter Lost, ja. Ja, vielleicht sollte ich mal meine Berufswahl überdenken. Vielleicht, wenn ich solche Spiele schon irgendwie, wenn die mich anziehen, vielleicht muss ich dann einfach so, ja, weiß ich nicht, in irgendwelchen creepy Läden anfangen zu arbeiten. Oder so.
Ja, oder du kannst demnächst eine Shortlist machen mit 5 Jobs, die du nicht haben wollen würdest, aber immerhin Jumpscares.
Oder das, ja. Oder das.
Ja.
Ja.
Hattest du das andere zu Ende gespielt oder ist das auch den Podcast-Fluch und dann
Das ist... Ja. Das liegt da noch. Das ist noch installiert auf jeden Fall. Also es ist noch die Möglichkeit besteht noch, ne? Aber wer weiß, was damit passiert. Aber naja, ich meine, ich glaube, es wird dem Ganzen zum Opfer fallen, wenn man ehrlich ist. So, wir haben ja eigentlich unbegrenzt Zeit. Wir müssen alle, oder ich muss alle 2 Wochen 2 Spiele vorstellen, ne? Ja.
Naja. Also ich meine, ich habe ja schon immer das Ding, dass ich mir denke, boah, spiele ich das jetzt zu Ende? Nee, eigentlich muss ich mal wieder was Neues ausprobieren. Also von daher, bei dir ist der Fluch sicherlich doppelt so schön.
Der Fluch ist stark auf jeden Fall. Ja, der Fluch ist sehr stark. Deswegen, mal
gucken. Ich glaube, das hier wäre mir zu creepy. Also ganz ehrlich, ich habe halt dieses Bild gesehen von diesem Typ, das hat mich schon gestresst.
Es ist schon creepy. Es hat auch so ein bisschen, teilweise geht es auch so ein bisschen ins Groteske halt rein. So, ne, mit diesen einfach so, diesen Menschen mit irgendwie sehr interessanten Körperproportionen. Dann gibt es auch später mal so einen Typen, der reinkommt, der irgendwie so 5 Meter lange Beine hat und das irgendwie das Selbstverständlichste der Welt ist in diesem Spielkontext. Sagt einfach so: Ja, ich brauche irgendwie ein neues Foto für mein Online-Dating-Ding, aber guck mal bitte, dass du mich ganz drauf bekommst. So, das heißt, du musst dann natürlich dann irgendwie im Porträtmodus fotografieren, dann rauszoomen, damit eben sein ganzen Bein und so mit drauf ist. Und ja, also ich finde den Look auf jeden Fall cool. So, ich finde es auch cool, dass sozusagen der Sound auch eine wichtige Rolle spielt, oder besser gesagt, dass der mangelnde Sound, weil es ist halt wirklich keine Hintergrundmusik oder so, sondern einfach nur so ein bisschen das Buzzen von irgendwelchen Leuchtstoffröhren und eben der Drucker, wie er mal kurz so einen kleinen Reset macht und sowas. Das ist schon gut gemacht. Natürlich ist das auch wieder so ein Stilmittel. Je weniger Sound du hast, desto wirkungsvoller sind irgendwelche Jumpscares halt dann. Ne? Das ist ja auch klar, so gesehen.
Ja, ich glaube schon.
Genau, deswegen, mal gucken. Wenn es kurz ist, spiel es vielleicht weiter. Ansonsten muss es weichen. Ja, also dein zweites Spiel, das ist ja dann das Gegengift.
Das Kontrastprogramm.
Dagegen.
Ja, aber also ich hatte das sowieso auf meiner Shortlist und ich habe es original, ich glaube, 20 Sekunden, nachdem ich das andere beendet habe, geöffnet, weil ich irgendwas brauchte, was das wieder ausgleicht. Und zwar bringe ich mit Cat Isle. Was? Mhm. Also, ich habe das gefunden, weil das in dem Steam Train Fest ist. Ich bin so großartig, dass es einen Sale gibt, der nur mit Zügen zu tun hat, okay?
Das
fand ich großartig. Ich habe auch viel zu viele Spiele gekauft, die da sind, weil die nur sehr fair mit Zügen zu tun haben. Unter anderem Cat Isle. Das ist eins dieser typischen Idle, bauen was auf, es ist niedlich, Games. Du hast, also im Endeffekt hast du einfach nur so eine Zeile an Sachen, die du bauen kannst. Und der Look ist dieses unglaublich poppige Pink oder so richtig stark Himmelblau. Mhm. Alles ganz Comic, aber so niedlich. Mhm. So niedlich, aber in unpastellig, was ich schon mal geil fand, zu abwechseln. Und dann hat es noch das richtig gemacht, was mich schon in allen möglichen Animes immer hookt. Ich bin ein großer Fan von diesem Bild von der Bushaltestelle oder Zug oder vom Bahnhof in der Mitte vom Nirgendwo und überall ist nur Wasser. Und im Endeffekt ist es hier halt auch. Du bist in der Mitte von irgendwo, überall ist Wasser, du hast deine eine Zeile und einmal pro Tag, zweimal pro Tag, kommt ein Zug vorbei, der dir Katzen vorbeibringt. Und die Katzen sind deine Customer.
Das ist hervorragend, ja.
Das war, fand ich schon mal großartig als Grundprinzip. Und dann machst du halt so Sachen wie, du baust denen halt ein Restaurant, wo du nur Fische verkaufst und Lobster und sonst was. Oder du baust so Ferienhäuser, damit die über Nacht bleiben können und so weiter. Und dann versuchst du so Dekorationen zu kriegen. Das war's im Endeffekt. Es gibt irgendwie, ich glaube, 8 verschiedene Level, die du machen kannst. Und dann kannst du noch so Sandbox-mäßig einfach vor dich hinbauen. Ja? Dein Tagesgeschäft ist im Endeffekt, abends zu gucken, wie viel du verkauft hast, anzupassen, was sie eigentlich lieber haben möchten, dann. Ansonsten ist dein Job, ihnen beim Fischen zu helfen. Du musst nicht mal selber fischen. Und jetzt, als es aufgepoppt ist, dass da schon wieder eine Fishing-Mechanic ist, dachte ich mir schon so, ich mach das wieder zu. Ich hab's jetzt. Ich möchte nicht mehr fischen. Die Menge an Fishing in Spielen ist zu hoch. Aber du musst nichts machen. Die fischen selber und wenn ein Fisch kommt, dann musst du ihnen nur helfen, indem du einmal auf den Fisch klickst. Großartig. War exakt die Menge, die ich in dem Moment dann machen konnte. Und die letzte wirklich wichtige, Dekos kannst du bekommen, indem du ab und an so ein Ticket bekommst oder bezahlst Geld, schmeißt in Automaten, hast hoffentlich Glück, dass du was Gutes kriegst, das war's. Dann machst du deine Stadt hübscher und je hübscher, desto mehr Geld geben dir aus. Aber die wichtigste Mechanik ist, um die glücklich zu machen, streichelst du sie. Das war's. Du streichelst einfach die ganze Zeit vor dich hin. Währenddessen füllt sich ein Herzballon und wenn du genug gestreichelt hast, fliegt der los. Und das kannst du so oft, wie du willst, machen pro Tag. Und ab und an werden die traurig, weil du sie nicht genug gestreichelt hast. Das war's. Das ist das beste Idle-Game überhaupt. Aha. Ist das relevant für länger als 8 Minuten? Wenn überhaupt? Nein. Die Tage sind auch unfassbar kurz. Ich glaube, so ein Tag ist vielleicht 40 Sekunden lang, wenn du ihn nicht beschleunigst. Ja? Großartig. Das war, also um so zwischendurch, wenn dich irgendwas genervt hat oder du willst einfach nur so, ich möchte das Katze streicheln und das war's. Und ich möchte, dass es pink und blau und Sunset und überhaupt ist, läuft. Großartig. Kannst du als Fenster minimiert und die ganze Zeit weiterlaufen lassen, wenn du möchtest, weil du es hübsch haben möchtest. Ach,
auf
ja. Oh.
Das Balsam. Balsam für die
das
Seele.
Das war richtig Balsam für die Seele. Das muss keine tollen großen Mechaniken haben als das. Das war's. Mehr brauche ich nicht.
Ja. So ein bisschen wie früher diese so Virtual oder so Desktop-Pads.
Ja,
oder
yeah,
sowas. Oder kennst du noch Creatures, die Spielereihe? Wo der auch so, also ich meine natürlich irgendwie ganz, ganz anderes Konzept. Du musst ja dann irgendwie dann, also ein bisschen ja eher so Tamagotchi-mäßig, musst du ja auch irgendwie so eine Welt da irgendwie zusammenbauen. Aber das ist ja so ein ähnlicher Effekt vielleicht so. Ne? Ja. Also im Sinne von, keine Ahnung, du klingst dich kurz ein, du kümmerst dich kurz um deine, in dem Fall eben deine Katzenkunden und hast irgendwie kurz eine gute Zeit für 10 Minuten und lockst dich wieder aus und machst wieder was anderes. So, ne? Einfach so ein bisschen runterkommen. Sympathikus, Parasympathikus, Anspannung, Entspannung, so. Wissenschaftlich belegt, Cat Isle.
Wissenschaft
funktioniert.
Bei Lost Levels hier.
So, nämlich. So. Der neue Wissenschaftspodcast Lost Levels, ja.
Guck, Folge 201, die machen alles anders. Ab jetzt mit Wissenschaft.
Exakt, alles neu. Genau. Und auch witzig, weil du sagtest, ja, so ein bisschen wie bei so Anime-mäßig in Anführungsstrichen. Ich musste direkt dran denken, ich habe es nochmal kurz nebenbei recherchiert, Hashtag Live-Recherche. Es gibt nämlich zum Beispiel eine sehr bekannte Bahnstation, Shimonada Station heißt die. Die ist in Ehime, also eine von den kleineren, unbekannteren Präfekturen in Japan. Und das ist wirklich, da gibt es in diesen Shot so von hinten auf das Wartehäuschen, vorne ist das Meer, so. Also so Peak Studio Ghibli-Vibes. Und vielleicht wird das auch ein Vorbild, Shimonada Station, für irgendwie Cat Isle, wer weiß.
Also ich meine, es ist, glaube ich, schon extrem japanisch inspiriert. Also wenn man sich auch so anguckt, wie die, also ich meine, ich glaube sogar die Schriftzeichen, ich muss sowas aufpoppt. Ja. Das ist schon japanisch inspiriert.
Es gibt auch hier Miaoson, wie Lawson.
Ja,
so,
den
habe
ich auch gerade gesehen, genau, ja. Den habe ich noch nicht freigeschaltet, dafür bin ich zu langsam. Aber
gut.
Wie gesagt, also das ist ja auch so ein, ich spiele das mal kurz ganz zwischendurch und es ist fand ich gut. Nachdem ich ja jetzt auf Farming Sims gehuckt bin, was ganz schlimm ist, und ursprünglich diesem Bullshit aufgesessen bin, das kannst du mal ganz kurz abends spielen, um dich zu entspannen, und dann bist du 4 Stunden später immer noch dabei, dein Feld zu perfektionieren. Nee, das passiert mir nicht nochmal. Deswegen, das hier ist...
Das neue Entspannungsding hast du jetzt, ja. Sehr schön.
Ja,
mein zweites Spiel ist eigentlich auch relativ entspannend, muss man sagen. Also auch sehr, sehr wholesome im Vergleich gerade zum ersten Spiel. Das sind auch so an zwei Enden des Spektrums. Und zwar ist das zweite Spiel, das ich mitgebracht habe, Moss, The Forgotten Relic. Und wer jetzt denkt, Moment mal, Moss, das kommt mir doch bekannt vor. Dann ist das auch richtig, weil eigentlich ist das Spiel von 2018, beziehungsweise 2022. Es ist nämlich eigentlich eins der wenigen Spiele im VR-Bereich gewesen, das wirklich auch so ein bisschen Mainstream-Erfolg hatte. Das war so ein bisschen ein Aushängeschild für die damalige VR-Generation. Damals hieß es einfach Moss. Ja, genau. Damals hieß es quasi einfach Moss VR und Moss 2 VR. Und das ist jetzt eben der Re-Release für normale Konsolen und PC. Also beides nochmal gebündelt, ein bisschen grafisch aufgehübscht, die Kamera ein bisschen bearbeitet, weil natürlich hat man dann eben nicht mehr die Funktion zu gucken mit dem Headset, sondern muss halt irgendwie anders die Kamera steuern. Ne? Und ist, wie gesagt, ohne VR-Funktion. Das ist eben von PolyArc entwickelt. So ein 3D-Action-Adventure spielt in der Welt voller anthropomorpher Tiere, Mäuse, Eichhörnchen, Dachse. Habe ich ja eine Schwäche für. Ich habe ja auch schon Tales of Iron vorgestellt, beide Teile. Ich habe Small Saga damals vorgestellt, so ein JRPG mit Mäusen und Eichhörnchen und so. Und Hasen. Genau. Und Story ist relativ klassisch. Man spielt die Mäusin, die weibliche Maus, sehr jung und dynamisch und abenteuerlustig Quill. Mit sehr großen Ohren. Und Quill lebt auf einer Lichtung mit ganz vielen anderen Mäusen. Und natürlich ist abenteuerlustig, erkundet eben außerhalb der Lichtung den Wald und ist nach der Dunkelheit noch draußen und findet dann an einem Baum ein Glasfragment. Und dieses Glasfragment hebt sie auf und dadurch wird sie ausgewählt vom Reader. Und der Reader, das ist natürlich so der Twist, die vierte Wand, ist man selbst. Das hat natürlich noch so ein bisschen mehr Sinn ergeben im VR-Kontext, ne, dass man einfach auf Quill drauf guckt, die vierte Wand durchbricht. Ne, man guckt halt auf sie drauf und man kann irgendwie dann mit seinen Händen selbst die Welt manipulieren und so. Und genau, und dadurch ist sie eben so ein bisschen jetzt zu einer auserwählten Heldin geworden. Und eine Heldin braucht es deswegen, weil es gab vor einiger Zeit die sogenannte Cinder Knight. Also Cinder wie Zunder. Ne, also mit Feuergedöns, wo aus dem Boden die Stahllegionen aufgestiegen sind, unter anderem auch ein riesengroßes Schlangenmonster. Und die haben dann damals eben das Königreich der Mäuse angegriffen, den König erstmal um die Ecke gebracht. Und sowohl der König als auch die befreundeten Waldgeister, Sprites heißt auf Englisch, also ich glaube Waldgeist passt ungefähr für die Übersetzung, die haben jeweils so ein Artefakt aus Glas gehabt, die eben dann dem jeweiligen Herrscher oder Champion so besondere Fähigkeiten verliehen hat. So, und der König der Mäuse wurde eben dann um die Ecke gebracht. Das Glasfragment ist dann irgendwie verloren, beziehungsweise wurde gerade nochmal gerettet vom Chef der königlichen Garde, Argus. Und Argus ist der Onkel von Quill. Und genau, Argus hat dann eben die restlichen Mäuse aus der Stadt, wo sie früher gewohnt haben, rund um dieses Schloss von dem König, weggeführt auf diese Lichtung und zusammen mit den Sprites eben die Armeen, diese Stahl-Roboter-Armeen mehr oder weniger zurückgedrängt und dann irgendwie den Weg hin zu diesem Schloss, das ja quasi gefallen ist, versiegelt. Der Champion der Waldgeister ist dabei gestorben, sehr verletzt gewesen. Auf ihm ist ein Baum gewachsen und das Glasfragment war da drin und dann ist es eben eines Tages rausgefallen, als natürlich zufällig Quill daneben stand. So, und deswegen ist Quill jetzt die neue Auserwählte von diesem Glasfragment und auch von mir eben als Reader oder von uns als Reader auserwählt. So. Und man läuft dann eben zurück in die Siedlung und sagt dann, hier Onkel, ich habe dieses Glasfragment gefunden. Er so, oh Scheiße. Das sind keine guten Nachrichten. Ich muss mal kurz weg. Bleib bitte hier. Warte, bis ich zurückkomme. So. Hey. Natürlich wartet Quill nicht, sondern sie wird von so einem Starthing heißt das, also so ein kleines Glitzerding. So ein bisschen wie, mir fällt der Name gerade nicht ein, in Zelda. Wie ist immer diese nervige Fliege?
Hieß sie nicht einfach nur Navi?
Navi? Das kann sein. Das kann sein.
Ich weiß nämlich noch, dass ich das total weird fand, dass das die gleichen... Ich mache hier
wieder Recherche.
Ja.
Okay, genau. Also man hat auch dann so einen kleinen Guide, der sagt, hier, ja. Navi. Sehr gut.
Oh, ich bin richtig aus, aber ich habe immer noch kein Zelda gespielt, ne? Aber das weiß ich wegen des
Aber das weißt du, ja. Ist auch ein bisschen Popkultur so, ne? Genau, und dieses Starding sagt dann halt so, hier, dein Onkel ist in Gefahr, lauf mal los, komm mal mit, ich zeig dir mal, wo es lang geht so ungefähr. Naja, und dann geht so das Business-Abenteuer los einfach so, ne? Also,
ja. Wie man das halt so macht, irgendwelchen Leuten einfach hinterherlaufen. Ja.
Genau, ja. Genau, wie man das so macht. Man merkt, finde ich, da relativ schnell, dass so ein bisschen noch der VR-Ballast drinsteckt. Mhm. Also, es ist keine durchgängige Welt, es sind einzelne Screens mit Ladebildschirmen dazwischen. Mhm. Und die sind relativ klein, diese Screens, muss man sagen. Es fühlt sich so ein bisschen, also die Steuerung ist halt im linken Stick steuert man eben Quill.
Mhm.
Und im rechten Stick steuert man die Hand oder den Reader, die Interaktionsding des Readers. So. Und das funktioniert, das ist schon, also das funktioniert, aber man merkt halt schon, dass es eigentlich für eine andere Steuerungsart gedacht war, ne? Weil du halt eben als Reader, du führst Aktionen durch, die man normalerweise mit Händen machen würde. Zum Beispiel, du hältst Gegner fest. Oder du ziehst irgendwo einen Block raus und schiebst ihn irgendwo hin. Und das würde man normalerweise sagen, okay, man nimmt mit der Hand einen Block und schiebt ihn irgendwo hin. So im VR-Kontext ergibt Sinn. So auch so in der Lore des Spiels selber, weil man ja quasi in das Spiel eingreift, wortwörtlich so, ne, in dieses Storybook, dieses Interaktive. Genau, was da auch dazu kommt, ist halt sehr linear, das Spiel. Auf jeden Fall. Also, da ist nicht viel mit Erkundungsfreiheit. Du kannst da so ein paar Secrets finden. Ich weiß allerdings noch nicht, was das dann bringt am Endeffekt. Außer vielleicht ein Achievement. So. Genau. Wurde, wie gesagt, aber auch angepasst. Die Kameraführung und so. Es gibt jetzt ein Accessibility-Feature, dass man Kämpfe überspringen kann, wenn man möchte. Also hat man quasi de facto einen Story-Mode mit eingebaut.
Mhm.
Aber die Kämpfe sind auch nicht wirklich schwer. Also, du kannst halt... Die Steuerung von Quill ist eben wirklich so, du kannst ausweichen, du kannst ein Dreier-Kombo zuschlagen, du kannst springen, laufen, so, ne? Schalter umlegen. Aber der Kern ist halt wirklich so, mechanisch gesehen, einfach diese Interaktion mit den verschiedenen Bausteinen in diesen ja, Mini-Dioramen. Also halt Sachen drehen, Sachen ziehen, Sachen schieben. Und dann eben mit Quill beispielsweise, also du baust eine Brücke aus irgendwelchen Blöcken zum Beispiel. Oder du führst... Ein Gegner, den du halt festhältst, führst du dann auf so einen Schalter, dass dann irgendwas umgelegt wird, dass Quill irgendwo anders hin kann. Und dann muss ich Quill noch auf den Schalter stellen. Solche Sachen halt, ne? Also so klassische Umgebungsrätsel, sag ich mal, die du da durchführst mit so kleinen Kampfsequenzen zwischendurch. Genau, also ja, bei der Story kann man jetzt irgendwie nicht, also das, die wird jetzt keinen Literaturnobelpreis gewinnen, ist ja relativ basic so, ne? Irgendwie die klassische Heldenreise, irgendwie, die ja tausendmal schon durchexerziert wurde. Ist, glaube ich, auch relativ kompakt. Also ich habe jetzt 1,5 Stunden gespielt und habe jetzt von den Collectibles, die man so einsammeln kann, also da gibt es irgendwie, von einer Art gibt es irgendwie 31 und ich habe, glaube ich, irgendwie 21 eingesammelt. Also wird nicht mehr so ultra lang sein, glaube ich. Aber es ist auch 2 Spiele in einem eben so. Ne? Also du hast halt Book 1 und Book 2 mit drin. Und ja, es ist halt eine sehr, also lebt halt einfach von diesem Zusammenspiel aus diesen beiden voneinander getrennten mechanischen Welten. Einmal dieses durch die Welt laufen und kämpfen und springen und so. Und einmal dieses die Welt manipulieren und das irgendwie zusammenzubringen. Das funktioniert super in dem Spiel. Und ja, ich meine, die Heldin ist auch super sympathisch. Die guckt ja manchmal auch so, wenn sie irgendein Rätsel gelöst hat, guckt sie zu dir hoch so in die Kamera und macht irgendwie so, ey, cool, wir haben es geschafft. Oder manchmal hat sie auch die, hebt sie die Pfote so hoch und dann kannst du einen High Five geben und so. Also alles sehr, sehr cute. So, ne? Genau, das ist schon sehr putzig. Ja, und ist auch relativ, vielleicht auf eine andere Art als Cat Isle, aber auch irgendwie sehr entspannt, weil es halt sehr low stakes ist irgendwie. Und dadurch, dass du halt Kämpfe auch mal springen kannst, ist halt auch keine wirkliche Gefahr da irgendwie. Also ist alles schon recht cute. Einfach so ein kleines interaktives Bilderbuch in so einer ganz, ganz cuten Welt. Die EntwicklerInnen haben tatsächlich auch versucht, da so ein anderes Spiel noch zu etablieren in dieser Welt. Das hieß
Mina?
Glassbreakers, Champions of Moss. So ein bisschen so ein MOBA, wo dann einfach 3 Helden gegeneinander so 1 gegen 1 Duelle. Aber das war auch nicht so erfolgreich. So, auch nur im VR eben. So, und genau, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das Spiel noch nicht mehr Reviews hat, weil es schon über 1 Woche draußen zum Aufnahmezeitpunkt und also die VR-Version, die haben ja wirklich auch irgendwie so Preise abgesahnt. Also für irgendwie, keine Ahnung, bestes VR-Spiel des Jahres etc. Und jetzt ist es halt laut Steam bei 149 Rezensionen.
Also das, ja.
Es ist nicht so viel. Also,
aber man muss auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, dass es jetzt nochmal rausgekommen ist für nicht VR. Ich weiß, dass ich damals super traurig war, weil ich kein VR hatte und auch keinen Bock auf VR hatte, dass ich das nicht spielen konnte, weil ich die Maus wirklich niedlich fand. Ich bin ja bei sowas auch sehr schnell gehuckt, ne? Also
Ja. Ich meine, es hat 200.000 Wishlists angeblich bekommen.
Ja.
So, also eigentlich müssten noch ein paar Reviews folgen, aber vielleicht, ja. Naja. Also auf jeden Fall würde ich sagen, definitiv empfehlenswert. Ist ein sehr cutes, kompaktes Spiel, dass man auch, dadurch, dass halt eben das in so, also das ist der Vorteil, dass es eben in so Levels unterteilt ist, so relativ kurze Screens, dass du einfach dann halt so ein, deine Save Points halt hast, so, ne? Und wenn du irgendwie so anthropomorphe Tiere magst, und so cute Stories und ganz, ganz cool ausgestaltete Umgebungsrätsel, dann ja, gibt es eigentlich keinen Grund, sich nicht mal anzugucken. Zumindest. Genau. Deswegen auf jeden Fall, das ist eine Empfehlung. Ja. Und also jetzt kannst du auch rein diven in die Welt.
Ich habe auch gerade geguckt, also das sind auch insgesamt wohl ungefähr 8 Stunden, wenn man es spielen will. Das ist schon machbar.
Ja.
Ich finde auch, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich finde es angenehm, wenn Spiele, also auch gerade selbst so eine Spiele, einfach mal linear sind. Ich muss nicht jedes Fantasy, sonst was, ich muss nicht jedes Mal ewig rumlaufen. Abgesehen davon, dass ich dann sowieso mich abdenken lasse. Und dann komme ich irgendwann 2-3 Wochen später wieder und denke mir, was soll ich immer kosten? Also von daher, einfach mal linear ist schon ganz nice.
Ja, voll. Ja, es geht da immer drum, welche Geschichte wie erzählt wird, so, ne? Und ich meine, das ist ja, wir brauchen ja auch in anderen Medienausgestaltung nicht irgendwie immer das Interaktive, so, deswegen, ja, warum nicht auch mal linear auf jeden Fall. Also es ist natürlich ein bisschen schade in der Hinsicht, weil ich mir denke, in dieser Welt könnte man halt noch mehr entdecken einfach, weil es halt da schon eine relativ coole Welt aufgemacht wird. Und es wurde ja, wie gesagt, mit einem anderen Spiel auch versucht, noch ein bisschen mehr Futter reinzubringen in diese Welt, hat aber nicht so funktioniert. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich verstehe es natürlich auch, weil es ja, wie gesagt, es ist ja ein Remake so gesehen, ne? Es ist ja kein neues Spiel. Es sind ja die alten Inhalte. Es gibt ein paar neue Inhalte dazu. Ein paar technische Verbesserungen. Also keine Ahnung. Wenn dieses Spiel erfolgreich wird, vielleicht gibt es dann ja noch weitere Spiele in der Welt von Moss. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
Perfekt.
Ja, und damit sind wir auch schon durch. Die nächste Neuerung nämlich, oder zumindest wenn wir uns die letzten Folgen so angucken, weit unter einer Stunde haben wir gebraucht.
Ja, ja, ich bin richtig begeistert.
Ja, einfach so ein kleiner, schöner, snackable Pod/Videocast muss ja auch mal sein. Ne? So. Genau. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört und gesehen habt, vielleicht auch sogar wegen der Länge, oder wenn ihr sehr wütend darüber seid, dass dieser Podcast zu kurz ist oder Videocast und ihr zu wenig von uns gesehen und gehört habt, dann schreibt uns gerne zum Beispiel auf Blue Sky unter @lostlevels.de oder auf Instagram, wo wir auch noch manchmal, wobei jetzt wieder vermehrt drauf gucken, lostlevels.de oder youtube.com/lostlevels oder natürlich lostlevels.de. Unter den Folgen könnt ihr nämlich auch kommentieren, wenn ihr wollt. Das geht auch. Also ihr habt eine Vielzahl an Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und genau, natürlich, wenn ihr auf besonders viel Austausch Wert legt, kommt in den Discord. Link ist in den Shownotes und auf lostlevels.de. Genau, ansonsten natürlich gilt, wie immer, wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast mit anderen Leuten teilt, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht auch womöglich einen Daumen da lasst, ein paar Sternchen, einen Textkommentar, wie schon erwähnt. Da freuen wir uns immer drüber. Und genau. Und alle Möglichkeiten, wo ihr uns abonnieren könnt, findet ihr unter lostlevels.de/subscribe. Ja, das war, glaube ich, soweit das. Deswegen, Wiebke, wo bist du im Netz unterwegs?
Jetzt bei Instagram als OG-Spielkind, obwohl ich da immer noch nicht genug gepostet habe, aber ich komme dazu. Ich verspreche es.
Sehr gut. Dein neuer Games und Adjacent Stuff Account auf diesem Instagram.
Ja.
Sehr gut.
Ja,
mich findet ihr überall unter Zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R Bird wie der Vogel. Vielen Dank. Wie immer natürlich auch an Pete Lektro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen and Paper Rollenspielkanal mit Vorteil, wo der Gute mittlerweile, glaube ich, fast 20.000 AbonnentInnen hat. Also, macht doch mal die 20.000 jetzt voll, würde ich sagen. So. Und lasst einen Gruß da, wenn ihr von uns auf ihn kommt. Ansonsten bleibt uns zu sagen, wie immer natürlich, auch nach Folge 200 für die nächsten 200 Folgen. Danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.